Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Diese achte Strophe dieses Liedes Gottes gegenwärtig, welches Terstegen 1729 verfasste und in seinem geistlichen Blumengärtlein, wunderbarer Name, in seinem geistlichen Blumengärtlein inniger Seelen veröffentlichte, drückt vielleicht in tiefster Weise aus, was dieser innig lebende Mensch, dieser innig lebende Mann in seinem Herzen trug. Wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken. Ja, in dem anderen, das du entdecken. Jesus erblicken in dem anderen. In dem Menschen, in der Kreatur, in der Natur schlechthin. Er selbst aber war ein Entdeckter. Und wenn Sie sich dieses Wort mal zu Hause heute Abend im Bett so richtig durch den Kopf gehen lassen, so ganz im Stillen, auch da beobachten Sie mal, was das Wort mit Ihnen macht. Ich bin ein Entdeckter oder eine Entdeckte. Einer, das bezieht sich jetzt auf Gerhard Terstegen, der im Angesicht der Gegenwart Gottes ganz entblößt, nackt und damit ohne Maske seinem Schöpfer in grenzenloser Gemeinschaft gegenübersteht und in ihm sein wahres Wesen entdeckt. Schon in ganz frühen Jahren, wie ich es vorhin schon sagte, noch vor meinem Studium, in der Zeit, wo ich im CVJM groß geworden bin, da zog mich Terstegen in seinen Bann durch ein Buch, was ich auch heute Abend dabei habe. Und wenn Sie es so mal sehen würden, dann würden Sie sehen, das ist x-mal gelesen. Das hat mich damals sehr tief angesprochen, ein Buch von Arno Pagel, vom ABC-Team damals, Brunnenverlag Gießen. Und warum mich das in den Bann gezogen hat, schon damals, das kann ich eigentlich erst heute, vielleicht seit ein paar Jahren, so richtig beantworten. Dieser Mensch, Terstegen, lebte, was er glaubte und predigte. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich auf der Kanzel bin, lebe ich das eigentlich, was ich da predige? Dieser Mann war selber eine lebendige Predigt. Walter Nick, ein Schweizer reformierter Theologe, sagte 1948, bei Terstegen steht eine Lebensführung an primärer Stelle. Es macht den undefinierbaren Glanz dieses Lebens aus, dass es sich bei ihm immer um Praxis und nie um bloße Theorie handelt. Und diese Praxis war innerlich ausgerichtet. Mein Vaterland heißt Ewigkeit. Nicht im Sinne einer Weltflucht, dann würde man Gerhard Terstegen überhaupt nicht gerecht werden. Ganz und gar nicht. Das werden wir im Laufe meines Vortrags noch hören. Gerhard Terstegen wollte in der Welt nicht dienen. Er wollte nicht gebunden sein an irgendeinen Menschen, auch nicht an sich selbst. Er wusste, dass er fehlbar war. Er wollte nicht gebunden sein an das Geschaffene, an den Materialismus, an irgendein System. Allein das Leben in, mit und für Christus erschafft das Fundament irdischen Lebens und bringt den tiefen Frieden des Herzens. Deshalb folgte Ter Stegen, und das hat mich damals schon sehr angesprochen, keinem Idealismus, den er vertreten musste. Er lebte eine absichtslose Liebe, die sich darin zeigte, dass er Menschen nicht aburteilte. Er ließ die Menschen so stehen, wie sie waren. Wie konnte Ter Stegen das in einer Ehrlichkeit und Gewissheit leben, ohne von anderen um Anerkennung zu ringen? Ein schöner Satz, indem er mit sich in Gottes Gegenwart im Reinen war. Indem er mit sich in Gottes Gegenwart im Reinen war. Das wünschte ich manchem Sterbenden, den ich begleiten durfte, wenn er kurz vor seinem Tode ist. Gerhard Ter Stegen sagt: Nimm dich's nicht an, was wird getan, wenn man dich hasst, wenn man dich liebt, wenn man dir nimmt, wenn man dir gibt, wenn man dich schilt, wenn man dich ehrt und was dir sonst auch widerfährt. Bleib ungestört und abgeschieden, in deinem Grund mit Gott zufrieden. Es war seine Sehnsucht, seine tiefe Sehnsucht, am liebsten ganz abgeschieden zu leben, ganz für sich allein mit Gott in völliger Hingabe. Dieser tief mystische Gedanke mag weltfremd klingen. Weltfremd für denjenigen oder diejenigen, der sich einer kontemplativen Lebensweise nicht anschließen und das Herzensanliegen hinter der Haltung eines Mystikers nicht verstehen oder wahrnehmen kann. Doch Ter Stegen trug es in sich, dieses Wesen der einzigartigen Verbundenheit und tiefen Liebe. Der hat es nicht gemacht. Es ist in ihm geworden. Einer, der seine Seele ganz mit Christus vereinigen wollte. Dadurch konnte er nicht anders, als dem Menschen zu dienen. Und dies hat ihn zu unzähligen Menschen bis weit über Deutschland hinausgeführt. Doch erstmal zu seiner Biografie. Gerhard Ter Stegen wurde am 25. November 1697 in Moers, damals noch holländisch, am Niederrhein geboren. Er war der zweitjüngste von 7 Kindern, zugleich das begabteste und intelligenteste. Innerlich stand ihm nur sein Bruder Johannes nahe. Die anderen Geschwister hielten für einen überspannten, ja für einen weltfremden Frömmler. Obwohl er von früher Jugend an schwächlich und viel kränklich war, hat er all seine Geschwister, bis auf seine Schwester Agneta, die 100 Jahre alt wurde, überlebt. Seinen Vater kannte er kaum, da dieser starb, als Ter Stegen 5 Jahre alt war. Anlässlich einer Rede, die Ter Stegen in der reformierten Lateinschule, die er besuchte, in lateinischen Versen hielt, habe ich nie geschafft, obwohl ich Cours Latinum habe, empfahl ein Ratsherr der Stadt, der Mutter von Ter Stegen, den Jungen studieren zu lassen. Aber dazu fehlten, wie so oft zu damaliger Zeit, die finanziellen Mittel. So zieht und zog dieser junge Mann mit gut 15 Jahren nach Mülheim an der Ruhr, um eine 4-jährige Kaufmannslehre zu absolvieren. In dieser Zeit, da fängt Gerhard Ter Stegen so langsam an, erbauliche Bücher zu lesen und sich in pietistischen Kreisen zu bewegen. Mit 20 Jahren gründete er, man höre, ein eigenes Geschäft, welches er aber schon 2 Jahre später wieder beendete und seinen Kaufmannsberuf an den Nagel hängte. Nun erlernte er den Beruf, den man heute gar nicht mehr kennt, den Beruf des Bandwerkers. Heute sagt man auch Weber, aber die gibt es ja eigentlich auch nicht. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich Gerd Müller, unseren Bomber der Nation aus Nördlingen, der war ein Weber. Aufgrund seiner nachlassenden Kräfte, schon in damaliger Zeit als junger Mann, musste er da auch in den Beruf des Bandwerkers, und jetzt kommt gleich ein ähnlicher Begriff, musste er schon langsam aufhören und er wurde zum Seidenbandwerker. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht den Beruf, das macht ein Kollege, der beschreibt das sehr lange, der Richard Reschicker, was das bedeutete, ein Bandwerker und ein Seidenbandwerker zu sein. Also stellen Sie sich einfach so einen Weberkasten vor. Ich denke, die meisten kennen das Bild, was so ein Weber macht an einem Webstuhl. Daran hat er gearbeitet und wenn man mit Seide arbeitet, war das nicht so anstrengend, als wenn man mit diesem festen Kordel arbeiten musste. Am 12.08.1721 starb dann auch schon sehr bald und sehr früh seine Mutter. Und damit begann eine Zeit in Terstegens Leben, die er rückblickend selber als Dürrezeit, mystiker sagen auch dunkle Zeit dazu, bezeichnete. Und das machte sich unter anderem dadurch deutlich, dass seine Geschwister ihn nach dem Tod der Mutter noch nicht mal eingeladen haben, bei der Erbteilung dabei zu sein, mit der Begründung, er als Kaufmann, mit der Begründung, seine Geschwister ihm gegenüber, du kannst mit Bargeld gar nicht umgehen. Terstegen, der nicht verheiratet war, auch da gibt es verschiedene Meinungen dazu, ob es schweren Herzens tat, ich glaube, manchmal hätte es ihm gut getan, hat es seinen Geschwistern nicht nachgetragen. Im Gegenteil, er hat sich mit großer Liebe um die Hinterbliebenen seiner Geschwister gekümmert, also um die Kinder. Nachdem Terstegen mit 16 Jahren sein erstes Erweckungserlebnis hatte, das war in Duisburg, erfährt er 1724 ein für ihn ganz entscheidendes Erlebnis. Auf einer Reise in die Nachbarschaft, man vermutet, dass er bei einem erweckten Zirkel war, auch wieder im Raum der Pietisten. Da erlebte er am grünen Donnerstagabend etwas, was wir heute unter dem Begriff Verschreibung kennen. Terstegen verschrieb sich mit seinem eigenen Blut dem Herrn Jesus. Und das möchte ich gerne mal vorlesen. Meinem Jesu, ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heiland und Bräutigam Christo Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von Herzen allem Recht und Macht, so mir der Satan über mich selbst mit Unrecht möchte gegeben haben, von diesem Abend an. Als an welchem du, mein Blutbräutigam, mein Goel, durch deinen Todeskampf, Ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane, mich dir zum Eigentum und Braut erkaufet, die Pforten der Hölle zersprenget und das liebevolle Herz deines Vaters mir eröffnet hast. Von diesem Abend an sei dir mein Herz und ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfert. Von nun an bis in Ewigkeit nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Befehle, herrsche und regiere in mir. Ich gebe dir Vollmacht, gebe mich und verspreche, mit deiner Hilfe und Beistand, ehe dieses mein Blut bis auf den letzten Tropfen vergießen zu lassen, als mit Willen und Wissen, in oder auswendig, dir untreu, oder ungehorsam zu werden. Siehe, da hast du mich ganz, süßer Seelenfreund, in keuscher, jungfräulicher Liebe dir stets anzuhängen. Dein Geist weiche nicht von mir und dein Todeskampf unterstütze mich. Ja, Amen. Dein Geist versiegle es, was in Einfalt geschrieben, dein unwürdiges Eigentum. Gerhard Terstegen. Man mag und kann darüber diskutieren, was Terstegen bewog, diesen emotionalen Schritt gegangen zu sein. Schon damalige Zeitgenossen prangerten in harscher Weise an, dass dies ja überhaupt nicht biblisch begründet sei. Selbst Johannes Rau, der ehemalige deutsche Bundespräsident, Sohn eines Wuppertaler Kaufmanns und nebenamtlichen Predigers, sagte bei seinem Vortrag anlässlich des 300-jährigen Geburtstags von Terstegen: Das ist so unendlich fremd. Um dann aber auch ein paar Sätze weiter zu sagen: Das Bild sei erlaubt. Unserer Zeit fehlt es an Menschen, die Briefe noch mit Herzblut schreiben, die etwas mit Herzblut tun. Wie war, was Johannes Rau hier ausdrückt? Gerd Terstegen war ein Liebling von ihm. Und was Johannes Rau in Gerd Terstegen erkannt hat: Terstegen war ein Herzblutmensch. Von ganzem Herzen legte er sein Leben für andere Menschen. Dieses Erlebnis war Terstegen, was Terstegen in den 30er Jahren wohl nochmals bestätigte. Man ist sich nicht ganz klar, es muss zwischen 31 und 38 gewesen sein, führte ihn in ganz tiefer Weise zur Gewissheit einer ganz lebendigen Gottesbeziehung, in der er sich der Vergebung, der inneren Vergebung gewiss sein durfte und sich wie neugeboren fühlte, wiedergeboren. Ein schwieriges Wort, aber Gerd Terstegen kann man das richtig abnehmen. Gleichfalls gab ihm dieses Erleben, diese Verschreibung, nach einer jahrelangen inneren Verstimmung, Depression, er hatte ungefähr 5 Jahre nach dem Tod seiner Mutter damit zu kämpfen. Und andere Einflüsse spielten bei ihm eine große Rolle in dieser Zeit. Lag er wohl oft da nieder in seinem Bett und hatte depressive Gedanken. Und dieses Erlebnis gab ihm ganz neue Kraft. Seine asketische Haltung, am Tage nur einmal etwas Kleines zu essen, Tee zu trinken und ein genussfreies Leben zu führen, endete mit diesem Tag der Verschreibung, auch wenn er gewissermaßen doch immer ein Puritaner war, in einer puritanischen Lebenshaltung treu blieb. Nicht das Essen war das Wichtigste für ihn, sondern die innere Nahrung. Neben seinem täglich sehr kontemplativen, ausgerichteten Leben, er meditierte am Tage mehrmals, indem ihm das Gebet ein ganz wichtiger Pfeiler war, Meditation und Gebet. Es gibt ein anderes, man weiß nicht genau, ob es so wörtlich von ihm gesagt wurde, aber er muss wohl einmal in einem Vortrag gesagt haben: Mein ganzes Leben ist ein Gebet. Und in dieser Haltung unterrichtete er die Kinder seines Bruders Johannes, der ihm ja sehr nahe stand, mit Hilfe eines selbstverfassten Katechismus, mit dem aus seiner Sicht fundamentalen Grundwahrheiten christlichen Lebens. Es sind 10 Punkte, kann man sehr schön nachlesen, steht sogar im Internet, wie dieser Katechismus aufgebaut war. Terstegen besuchte Menschen, zahlreiche und zahllose Menschen, um ihnen zuzuhören. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Was war der zweite Pfeiler in der Begegnung, in der Seelsorge von Terstegen mit den Menschen? Er wollte die Menschen in die Gegenwart Gottes begleiten, ohne sie zu irgendetwas überreden zu wollen, aber in die Gegenwart Gottes zu begleiten. Er schrieb unendlich viele Briefe. Kennen wir heute gar nicht mehr. Zum größten Teil als Antwortbriefe auf all die vielen Anliegen, die an ihn herangetragen wurden. Auch wenn es sein tiefster Wunsch war, in Abgeschiedenheit leben zu dürfen, wie ich es oben schon erwähnte, wurde Terstegen immer bekannter. In seinem Haus, was er dann in den 50er Jahren kaufte, waren manchmal bis zu 400 Leute. Die saßen überall und horchten seiner Predigt. Ja, seine Predigt und Redegabe, ich hätte ihn unwahrscheinlich gerne mal persönlich gehört, führte mit der Zeit dazu, dass alle seine Predigten aufgeschrieben wurden. So wie wir das heute Abend aufnehmen, setzten sich 4, 5 Leute hin und schrieben seine Predigten auf, die dann wiederum den Weg nach Holland, in die Schweiz, ja bis nach Amerika führten. Terstegen hatte unzählig viele Freunde. Und Freunde, wenn man das wirklich so sagen kann, Freunde, die ihm innerlich nahe standen, die er begleitete, die aber auch ihn ein Stück begleitet haben. Und die den weiten Weg zu ihm überhaupt nicht scheuten, um zusammen mit ihm zu sein. Deshalb hörte Terstegen mit 31 Jahren ganz auf, beruflich als Seidenbandwirker tätig zu sein. Als Leib- und Seelenarzt war Gerhard Terstegen so beschäftigt, zumal, und das muss man immer wieder bedenken, ich glaube, das wird gar nicht so deutlich, zumal er immer wieder auch im Bett lag, schwach und krank. Er war ans Bett gebunden. Neben seiner intensiven seelsorgerischen Tätigkeit hat Terstegen auch Fürsorge an leiblich kranken Menschen geübt. Und das ist, was dann auch noch hinzukam. Er wurde immer mehr dazu gebracht, Arzneien herzustellen, Apotheker und Arzt in einem zu sein. Und viele Menschen, so wird gesagt, zogen die Behandlung durch Terstegen jeder anderen ärztlichen Behandlung vor. Die Arbeit wuchs so, dass er sogar noch jemand anstellte, um die Arzneien herzustellen. Es waren einfache Naturmittel, die er verabreichte, und alles gab er kostenlos weiter. Und kurioserweise, er durfte es auch. Offiziell genehmigt. Wie ich schon sagte, Terstegen hatte viele Freunde, aber er hatte auch viele Freunde, die ihn finanziell unterstützen und tragen wollten. Nur es wäre nicht Gerhard Terstegen gewesen, wenn er nicht immer wieder gesagt hätte, nein, ihr braucht mir das Geld nicht zu geben. Ab und zu hat er es angenommen als Unterstützung, und was hat er dann damit gemacht? Terstegen ging hin in Mülheim zu den Armen und hat ihnen das Geld weitergegeben. Ich denke, dadurch, dass Gerhard Terstegen ein sehr kränklicher, schwacher Typ war, konnte er Menschen, die ebenfalls krank waren, sehr gut verstehen. Wenn er selber krank da niederlag, dann konnte es vorkommen, da er ja nicht verheiratet war, dass sich lange, lange Zeit niemand um ihn gekümmert hat. Kurz vor seinem Tode, 1766, also gestorben ist er 69, sagte er zu solchen Situationen, wo er alleine war: Es lässt sich gut von der Armut reden, solange man von reichen Freunden umgeben ist. Doch früher, als ich jung war, erlebte ich Zeiten, da ich tagelang kein Brot kannte und keine Freunde um mich hatte. Von morgens 5 bis 9 Uhr abends arbeitete ich ohne Nahrung zu bekommen. Auch lag ich mal 10 bis 12 Wochen krank im Bett oder auf dem Boden, ohne dass auch Freunde, bei denen ich wohnte und Kostgeld bezahlte, eine ihrer Mägde zu mir herauf ins Zimmer schickte, um mir Wasser zu reichen. Ich aber dachte immer, es müsste so sein. Terstegen verließ nie der Mut, trotz dieser enttäuschenden Erfahrungen mit Menschen und dem Mangel an Lebensmitteln. Es wäre nicht seinem Charakter gemäß gewesen, hätte Gerhard Terstegen geschimpft und sich aufgeregt. Er suchte nie den Streit, zumindest von dem, was ich gelesen habe und von ihm mitbekommen habe. Er suchte nie den Streit in sinnlosen, bösen Worten, die über seine Lippen gekommen wären. Terstegen hatte ein großes, weites Herz. Von daher galt er auch als ein Mann der Ökumene, was aber kirchenpolitisch ganz anders gedeutet wurde, als wie es Terstegen gelebt hat. Sein Leben in Jesus Christus eröffnete in ihm die innere Sicht und das Bewusstsein, zwischen erweckten Christen jeglicher Konfession keinen Unterschied zu machen. Terstegen war ein wahrlich begnadeter Mensch, über den noch viel zu erzählen wäre. Theologisch kann man über diesen Mystiker des reformierten Protestantismus natürlich diskutieren, wie man es in den 256 Jahren nach seinem Tod immer wieder getan hat. Sein Tod am 3.4.1769. Man könnte diskutieren über sein Verständnis zum Thema Aufklärung, was er stark in manchen Vorträgen angriff. Er gilt als Anti-Aufklärer. Man könnte diskutieren über seinen Vernunftbegriff, seine Sichtweise zur Rechtfertigung und Heiligung, über seine Einsichten zur Sünde und damit verbunden zu seinem Bibelverständnis. Doch dazu ist dieser Vortrag und diente dieser Vortrag nicht. Ich wollte Ihnen nicht den Theologen Terstegen nahebringen heute Abend, sondern den Menschen, den Schriftsteller, den Liederdichter, der in Jesus Christus gelebt hat. Meine Würdigung dieser für mich so authentisch und in Einklang mit Gott und sich selbst lebende Person geschah auf diesem Hintergrund, dass Terstegen bei den Menschen den Weg ebnen wollte, göttliche Wahrheit nicht nur zu glauben, sondern immer auch an sich selber zu erfahren. Göttliche Wahrheit nicht nur zu glauben, sondern auch an sich selber zu erfahren. Ich habe mich gefragt, wäre das nicht eine Botschaft an die Kirche auch heute noch? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe gestern Abend den Vortrag mit einem schlechten Gewissen abgeschlossen, weil ich dachte, er wäre viel zu lang und jetzt merke ich, er ist viel zu kurz. Vielen Dank.